Bisher kennen wir Roboter aus Science-Fiction-Filmen, aber wir kennen sie ehrlich gesagt nicht aus der realen Welt. Und deswegen ist das zum Beispiel aus unserer Sicht total wichtig, dass man Reallabore in der realen Welt hat. Also eben nicht in einem Laborsetting. Und zwar einfach, um auch zu merken, wie finden Menschen das und wie interagieren sie. Wir müssen diese Cases durchdenken und wir müssen überlegen, was die Auswirkungen sind, weil erst dann können wir doch auch ethisch reflektieren und überlegen, was sind Themenbereiche, die wir gerne in menschlicher Entscheidungshoheit haben möchten und was sind vielleicht auch Themen, wo wir sagen, das ist völlig in Ordnung, wenn das eine Maschine selbst entscheidet.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Jetzt stellt euch doch mal vor, es ist 6.30 Uhr, ein Klinikflur und ein autonomer Wagen rollt durch eine Schleuse, liefert Blutproben aus dem Labor. Im OP-Saal daneben fährt ein Roboterarm millimetergenau seine Bahn. Der Chirurg steuert, die KI stabilisiert. Zwei Etagen tiefer probt ein Pflegeteam das Umlagern mit einem Exoskelett. Und unten im Wareneingang sortiert ein Greifroboter Medikamente ins Regal. Er erkennt sie am Barcode und an der Form. Ja, so diesen Klinikalltag, den habe ich mir jetzt mal schön zusammengedichtet oder auch vorgestellt. Davon ist natürlich einiges Science Fiction, aber manches ist auch schon in der Entwicklung oder sogar Alltag. Und genau das soll auch heute unser Thema sein. Also was passiert, wenn KI in den Alltag, in die physische Welt hineinwirkt? Manche nennen das Physical AI. Ein Buzzword? Vielleicht. Oder vielleicht auch die Chance für Deutschland als Industriestandort im KI-Rennen doch noch nach vorn zu kommen? Tja, genau zu dieser Frage sitze ich heute zusammen mit einer Expertin, die wie kaum eine andere den digitalen Wandel in Deutschland beobachtet, vermisst und auch mitgestaltet. Herzlich willkommen, Lena Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21.
Hallo Svea, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns ja schon mal getroffen am Rande von einem sehr besonderen Abendessen. Das ist schon ein paar Jahre her. Da saßen wir nämlich zusammen mit der Whistleblowerin Frances Haugen, die damals hunderte geheime Dokumente von Meta veröffentlicht. Naja, wir saßen nebeneinander. Du warst auch eingeladen, weil du als Geschäftsführerin von D21 ja auch eine wichtige und auch interessante Stimme in der Digitalpolitik vertrittst. Vielleicht einmal ganz kurz zur Erklärung für alle, denen jetzt D21 nichts sagt. Ihr seid ein gemeinnütziges Netzwerk für die digitale Gesellschaft. Mitglieder sind vor allem Unternehmen, aber auch politische Institutionen, Verbände und Forschungseinrichtungen. Und durch dich tatsächlich oder durch euch habe ich erst von diesem Begriff Physical AI überhaupt gehört. Und ich gebe zu, im ersten Moment habe ich erst mal gedacht, Marketing-Sprech. Deswegen meine Frage erstmal an dich, was ist das überhaupt?
Physical AI bringt zwei Entwicklungen zusammen und das ist dann, was wir für einen extrem spannenden, gesellschaftlich relevanten Gestaltungsbereich halten. Und zwar haben wir auf der einen Seite die ganzen Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz. Also das ging ja damit los, dass wir alle gemerkt haben, KI kann uns helfen, zum Beispiel Muster erkennen, all diese Themen, Bilderkennung etc. Und dann hat KI ja diesen extremen Sprung mit der generativen KI gemacht, dass es Inhalte erstellen kann, ja, Bildgenerierung, also Bilderkennung wurde zu Bildgenerierung, Texterkennung wurde zu Textgenerierung, all diese Themen. Bei Physical AI kommt eine zweite Komponente dazu und das ist Robotik. Das heißt, die Verbindung von KI und Robotik ermöglicht es physischen Entitäten, das kann eine Drohne sein, ein Roboter, ein Auto, sich autonom in unserer realen Welt zu bewegen.
Okay, da muss ich gleich nachhaken, weil Roboter im Lager und im OP gibt's ja schon lange. Also wo ist die Abgrenzung zur reinen Automatisierung?
Die künstliche Intelligenz ermöglicht jetzt, dass die Roboter sich einerseits autonom bewegen, weil sie ihre Welt erkennen können. Ja, da kommt dieses KI-Bilderkennung und Co. hinein. Und sie können aber auch ihre Umgebung mitgestalten. Also sie können aktiv werden. Da kommt quasi dieses Generative hinein. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass die neuen Modelle, die dahinter liegen, es zum Beispiel ermöglichen, dass Roboter über natürliche Sprache gesteuert werden. Also wir können sagen, ah, reich mir doch bitte das Glas, was dort drüben auf dem Tisch steht. Und das war vorher über die Automatisierung so nicht möglich, weil da musste dem Roboter jeder Ablauf beigebracht werden.
Ja, das ist total spannend, weil da verändert sich sozusagen im Hintergrund ganz viel. Ich habe das einmal von einer Wissenschaftlerin gezeigt bekommen, wie Roboter lernen, sage ich mal in Anführungszeichen. Und das war im Vergleich zu Menschen irgendwie so stümperhaft und langsam und schwierig. Und die ganze Robotik macht jetzt durch die KI einen
Extremsprung. Und sie ermöglicht eben auch ganz viel. Und das ist eigentlich, als Verein schauen wir jetzt ja gar nicht so sehr auf die technologische Entwicklung. Die muss man natürlich sehen und verstehen. Aber das Spannende ist jetzt zu projizieren und sich zu überlegen, okay, wenn das möglich wird, was heißt das für Lebensbereiche von Menschen, für Arbeitsmodelle, für Geschäftsmodelle? Ja, und dann kommen wir nämlich in diesen Bereich, dass wir sagen, wenn Roboter jetzt also Aufgaben in der realen Welt übernehmen können, also in unseren Bürogebäuden, in Kliniken, in Restaurants und Roboter aber zum Beispiel für einen Stundenlohn von 2 bis 4 Euro, das ist die Schätzung von Expertinnen und Experten, also für 2 bis 4 Euro arbeiten, sie können 3 Schichten am Stück arbeiten, ne? Sie können ehrlich gesagt im Dunkeln arbeiten, man spart Strom, dann ist ja die Frage, wie verändert das unsere Welt und wie muss diese Welt gestaltet werden und wen brauchen wir dafür und vor allem, was ist denn das Zielbild für diese Welt? Und das ist ja unser Vereinsauftrag, ist ja sich zu fragen, wenn digitale Transformation unsere Gesellschaft verändert, wie können wir das denn so hinbekommen, dass alle davon profitieren und dass da niemand zurückgelassen wird? Und deswegen ist es für uns so wichtig, sich mit Physical AI zu beschäftigen.
Lass uns einfach das Ganze nochmal plastischer machen, vielleicht an dem einen oder anderen konkreten Beispiel. Ich habe ja vorhin dieses Bild so von diesem Krankenhaus aufgemacht, in dem Roboter zukünftig ihren Dienst tun. Ihr hattet eine Veranstaltung KI in Bewegung, wie Physical AI unser Gesundheitssystem revolutioniert. Ist es sowas wie, dass also Pflegeroboter oder so Exoskelette zum Beispiel beim Umlagern unterstützen können oder Transportroboter Medikamente sicher von A nach B bringen? Also magst du da noch einmal konkreter werden? Wo ist da die Physical AI in den Maschinen?
Also die Physical AI oder auch das Forschungsministerium nennt es zum Beispiel Embodied AI, also AI, die quasi verkörpert ist in einem Roboter, in einem Gerät, ist überall da, wo diese Geräte sich dann die reale Welt selbst erschließen können, also wo sie autonom handeln können. Und deswegen kann das sein, eine perspektivisch, das kann eine Drohne sein, die autonom vielleicht Organe dorthin liefert, wo das Organ gerade verwendet werden muss und möglichst schnell dorthin kommen soll. Das kann Medikamentenlieferung sein. Das können, und das ist heute bereits im Einsatz, das können kleine Assistenzroboter sein, die zum Beispiel auch soziale Interaktionen machen und sich mit den Menschen zum Beispiel in Pflegeheimen unterhalten.
Diese ganz bekannte Robbe Paro, weiß gar nicht, ob die schon mit generativer KI ist. Nee, ne? Aber die kennt man so, das ist so der Vorläufer.
Genau.
So ein Kuscheltier ist das.
Genau, aber das, es gibt zum Beispiel auch an der TU München Forschungsprojekte, da gibt es einen Roboter, der ist Gami. Und da geht es zum Beispiel auch genau darum, älteren Menschen das selbstbestimmte Leben in den eigenen 4 Wänden zu ermöglichen. Der Roboter kann bei der Medikamenteneingabe helfen, der kann helfen, Wassergetränke zu reichen. Aber perspektivisch soll dieser Roboter zum Beispiel auch bestimmte medizinische Untersuchungen durchführen können. Also zum Beispiel einen Ultraschall am Bauch durchführen können. Und das ermöglicht dann ja wieder ganz andere Szenarien, dass wir überlegen, im ländlichen Raum, wo medizinische Versorgung fehlt. Aber es ist nicht nur der medizinische Bereich, da müsste man vielleicht noch ergänzen, weil an ganz vielen Stellen werden wir wahrscheinlich Bereiche sehen, wo autonome Einheiten gar nicht unbedingt mit dem Menschen agieren, also Untersuchungen durchführen und Co., sondern wo es zum Beispiel um die Reinigung geht, um die Desinfektion, alles, was heutzutage auch von Menschen gemacht werden muss, wo wir aber nicht mehr genügend Fachkräfte und Arbeitskräfte haben und wo dann diese Aufgabe von Maschinen zukünftig übernommen werden kann. Ich kann mir gut vorstellen, überall da, wo Fachkräftemangel herrscht, werden wir diese Entwicklung perspektivisch sehen. Das beginnt jetzt ja schon zum Beispiel in Restaurants, dass man manchmal eine Unterstützung hat durch so kleine Roboter, die dann das Essen entweder ausliefern und an den Tisch bringen und man sich das dann runternehmen kann. Das ist oft noch nicht Physical AI, weil sie noch nicht autonom fahren, sondern sie nach bestimmten Schemen das Restaurant abfahren. Aber diese Entwicklung werden wir sehen.
Wenn KI jetzt anfängt, physisch zu handeln, dann ist ja Vertrauen ein Riesenthema. Also viele Menschen wünschen sich Unterstützung, aber wollen, dass am Ende dann doch ein Mensch die letzte Entscheidung trifft. Und ich finde, du hast vorhin am Anfang schon ganz gut diese Frage aufgemacht, so dieses, wir sehen diese Entwicklung, die wird kommen, aber in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Also Wie können wir denn Vertrauen stärken, ohne Innovation zu blockieren? Also ich denke, ist das überhaupt ein Gegensatz? Wie guckst du da drauf?
Ich glaube, ganz viel hängt von den Anwendungsfällen ab. Und da wird es eine extreme Bandbreite geben. Aber wenn ich überlege, dass es dann eventuell autonome Maschinenroboter gibt, die, weiß nicht, vielleicht unsere Parkanlagen reinigen oder quasi das Grünflächenamt unterstützen in der Baumpflege, dann ist so ein bisschen die Frage, wo möchten wir, dass da Menschen entscheiden? Ja, also das ist, glaube ich, ein anderer Case, als wenn wir zum Beispiel sagen, es ist im Krankenhaus, das Beispiel, was du aufgemacht hast, gibt es vielleicht dann doch mehr Beispiele, wo wir sagen, welche Pillen gegeben werden oder nicht gegeben werden. Das sollte dann vielleicht doch bitte ein Arzt oder eine Ärztin entscheiden. Das heißt, was relevant ist, und deswegen finden wir es so extrem wichtig als Initiative D21 uns mit dem Thema zu beschäftigen, ist, wir müssen diese Cases durchdenken und wir müssen überlegen, was die Auswirkungen sind, weil erst dann können wir doch auch ethisch reflektieren und überlegen, was sind Themenbereiche, die wir gerne in menschlicher Entscheidungshoheit haben möchten und was sind vielleicht auch Themen, wo wir sagen, das ist völlig in Ordnung, wenn das eine Maschine selbst entscheidet.
War persönlich gefragt, gibt es bei dir Bereiche, wo du ganz bewusst sagst, hier will ich keine KI, hier bleibt es analog?
Ich reflektiere da sehr, dass ich aktuell zum Beispiel, ich sehe an ganz vielen Stellen die vernetzten Möglichkeiten, wenn wir jetzt nochmal in den Bereich generative KI und Agenten gehen. Ich sehe die Möglichkeiten, die da kommen, bin aber aktuell noch zurückhaltend, den Systemen quasi meine verschiedenen Datenzugänge zu geben, weil ich da sage, das ist mir aktuell noch nicht sicher genug. Aber alles, was Haushaltsunterstützung ist oder wenn ich überlege, wenn ich zukünftig sagen könnte, ich muss meine Pakete nicht mehr selbst beim Späti um die Ecke wieder abgeben, sondern könnte einfach sagen, da kommt ein autonomes System, da packe ich das rein oder dem gebe ich das in die Hand, der Maschine gebe ich das in die Hand und die erledigt das für mich, fände ich das völlig entlastend und gut.
Ja, klingt sehr verlockend.
Und ich muss auch nochmal sagen, ich denke da oft tagtäglich, wenn ich im Homeoffice bin dran, wenn ich sehe, wie oft die Briefträger und die Paketboten bei mir im Altbau in den dritten Stock und vierten Stock laufen und ich mir überlege, das ist eine ganz schöne menschliche Belastung. Das wäre doch eigentlich schön, wenn diese Art von Tätigkeiten vielleicht unterstützt werden können. Mhm. Oder ich denke daran, wenn man die Nachrichten anmacht und ich sehe, dass es immer noch so viele Bereiche gibt, denken wir an die Waldbrände, die international leider immer wieder auch aufgrund der Klimaveränderung sind, wo ich mir denke, das ist doch eigentlich schwierig, warum wir Menschen immer wieder in so ganz gefährliche Situationen bringen und können das nicht zukünftig vielleicht Roboter übernehmen?
Die dann in solchen, zum Beispiel bei Waldbränden selbstständig entscheiden können, wo muss viel Wasser hin, wo muss wenig Wasser hin oder wo fliege ich als
nächstes
hin. Ja,
oder die halt vor allem
hin,
einfach in gefährliche Situationen reingehen, wo sie selbst, also dann ehrlich gesagt, im schlimmsten Fall haben wir dann Geräteschaden, wenn dieser Roboter leider überhitzt. Aber wenn ein Mensch in einem Waldbrand ums Leben kommt, ist das nicht gut, vor allem wenn er eigentlich sozusagen uns alle davor schützen wollte.
Okay, bevor wir weiter in die Zukunft schauen, lass uns einmal kurz den Standort vermessen und nach Deutschland kommen, weil die Frage ist ja tatsächlich, sind wir überhaupt bereit für diesen großen Wandel? Und ihr untersucht bei D21 seit vielen Jahren verschiedene Aspekte und ich habe mir im Vorfeld mal die aktuellen Zahlen rausgesucht. Rund 63% der Menschen in Deutschland fühlen sich inzwischen gut auf den digitalen Wandel vorbereitet, aber, und das finde ich spannend, es gibt große Unterschiede je nach Bildung, Einkommen und Alter. Und es gibt tatsächlich auch große Unterschiede, wenn wir so in das europäische oder in die deutschsprachigen Nachbarländer schauen. Also Beispiel in Österreich fühlen sich Menschen teilweise besser vorbereitet oder in der Schweiz. Also am Ende klingt es nach, es bewegt sich was, aber nicht überall gleich schnell. Wie guckst du da drauf?
Was du jetzt ja aufgespannt hast, ist sozusagen das Lagebild der digitalen Gesellschaft und die Frage, wie Menschen die digitale Transformation wahrnehmen, ob sie das als positiv, als gut wahrnehmen. Und ja, das ist etwas, da gibt es natürlich nicht den Bürger oder die Bürgerin, sondern je nachdem, wie ihre Lebenssituation auch ist, ja, ihr Bildungsgrad, ob sie im Berufsleben stehen etc. Und deswegen ist es immer schwierig, da so eine Pauschalantwort und jetzt vor allem mit dem Bogen auf Physical AI zu geben. Erstmal, glaube ich, ist es so, dass die Menschen neuen Technologien und neuen Entwicklungen dann sehr positiv gegenüberstehen und auch sagen, ich benutze das und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit, wenn sie persönlich sagen, ich habe da einen Mehrwert durch und wenn sie das irgendwie auch als vertrauensvoll annehmen. Und an vielen Stellen, deswegen haben wir zum Beispiel auch geringe Zufriedenheitszahlen im Bereich der digitalen Verwaltung, ist, weil das oft kompliziert gestaltet ist und weil vor allem man das Gefühl hat, ist es ja gar nicht mein Primärinteresse, jetzt hier irgendwo eine Genehmigung einzuholen, sondern ich will eigentlich ein Haus bauen und ich möchte in meinem Haus wohnen. Und deswegen ist da sozusagen die Zufriedenheit da gar nicht so hoch. Bezogen auf Physical AI, wenn man dann auf die Gesellschaft blickt, ist ganz spannend. Wir können die Menschen ja erstmal nur Dinge fragen oder über Dinge fragen, die sie auch kennen. Und wenn sie keine Berührungspunkte mit Robotern haben oder mit autonom agierenden Entitäten, also dann können sie nicht sagen, ob sie es gut finden oder nicht.
Autos zum Beispiel, die gibt es ja in Deutschland jetzt noch nicht so wie jetzt zum Beispiel in San Francisco, wo die.
Genau, und deswegen ist da aber zum Beispiel interessant, dann nach San Francisco zu schauen und zu blicken und sich da anzuschauen, dass die autonom fahrenden Fahrzeuge sehr viel besser mittlerweile angenommen werden, als dass die klassischen Taxen sind. Weil man sagt, die fahren nicht so rabiat. Es gibt auch Frauen, die berichten, ich fühle mich da ehrlich gesagt sicherer. Und das ist erstmal ganz interessant. Man hat auch das Gefühl, man hat eine andere Form von Privatsphäre. Das heißt, sobald wir einen Testcase haben und die Menschen in Berührung kommen, dann können wir auch anfangen zu beobachten, ob und wie Menschen reagieren und dann natürlich auch ein Stück weit steuern. Und deswegen ist das zum Beispiel aus unserer Sicht total wichtig, dass man Reallabore in der realen Welt, sage ich immer, hat. Also eben nicht in einem Laborsetting, sondern dass wir, ich fände das wunderbar, wenn wir sagen, genau wie in San Francisco, gäbe es zum Beispiel in Berlin das Angebot, autonom fahrende Taxen auszuprobieren. Oder wenn wir hier Lieferroboter hätten. Oder wenn wir vielleicht hier Restaurantketten hätten, wo wir sagen, da serviert ein humanoider Roboter und zwar einfach, um auch zu merken, wie finden Menschen das und wie interagieren sie? Weil bisher kennen wir Roboter aus Science-Fiction-Filmen, aber wir kennen sie ehrlich gesagt nicht aus der realen Welt.
Das stimmt. Jetzt hast du schon gesagt, ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir solche Reallabore auch in Deutschland sehen würden. Ich finde, man hat hier oft den Eindruck, dass Digitalisierung immer noch als so ein IT-Thema angesehen wird, was vielleicht in die IT-Abteilung gehört, jetzt mal auf Unternehmen bezogen, was der CIO erledigen sollen. Was müsste denn passieren, dass wir das noch stärker als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen, also vergleichbar vielleicht mit Bildung oder Gesundheit?
Ich stimme dir erstmal zu. Ich glaube, dass wir sehr Infrastruktur- und technikzentrierte Debatten in Deutschland fangen und dann zum Beispiel fragen, wie würde das denn mit dem Roboter funktionieren und kann denn der und wo wird der hergestellt? Was wir als Verein versuchen und uns auch zur Aufgabe gemacht haben, ist, es stärker auch ein bisschen in die Lebensbereiche zu projizieren, um den Nutzen aufzuzeigen. Deswegen haben wir uns angeguckt, was im Bereich Mobilität, im Bereich Gesundheit, im Bereich Landwirtschaft möglich wird. Ich glaube, dass wir dann auch zum Beispiel es auch für die Politik als eine notwendige Gestaltungs- und eine sinnvolle Gestaltungsaufgabe ansehen, müssen wir ein bisschen projizieren, was da an Entwicklungen kommen und möglich sind. Also nehmen wir mal den Bereich Landwirtschaft. Da sagen uns die Experten und Experten, wenn wir eine nachhaltige Landwirtschaft wollen, ohne Pestizide, können wir das über zwei Wege erreichen. Das eine ist über Menschen, weil es geht nur manuell. Also wenn wir keine Chemie wollen, müssen wir es manuell machen. Es geht über Menschen. Oder es geht über Robotik und über autonome Systeme. Haben wir die Menschen? Nein, weil wir haben extrem Fachkräftemangel in dem Bereich. Heißt, den Vorteil sozusagen, eine nachhaltige Lebensmittelproduktion zu gewährleisten, ohne den Einsatz von Chemie, die unsere Umwelt schädigt, müssen wir eigentlich sagen, wir müssen in diesen Bereich gehen. Das ist jetzt so ein bisschen erstmal das, wo sozusagen Vorteile entstehen. Und das andere ist aber, glaube ich, auch nochmal extrem wichtig, ist, dass wir dann beobachten müssen, was sind Auswirkungen zweiter, dritter Ordnung, sage ich mal. Also unser Steuersystem, unser Sozialversicherungssystem, wie Kommune und Länder, wie sie Geld einnehmen, also wie der Staat Geld einnimmt, basiert an ganz vielen Stellen auf menschlicher Arbeitskraft. Ja? Und das wird sich ja verändern, wenn wir sagen, da kommt plötzlich eine Einheit hinzu, die Aufgaben übernimmt, die nicht mehr ein Mensch ist. Und dann stellen sich ganz viele Fragen. Also wie finanzieren wir zukünftig bestimmte Themen, wenn Steuereinnahmen sich verändern, weil es dann einen Shift gibt? Dann stellen sich aber auch Teilhabefragen. Das ist jetzt wieder was, was uns als Verein total wichtig ist. Das ist ja die Frage, wenn da so tolle Chancen drin liegen, also zum Beispiel später mal im Pflegebereich, wo ich dann vielleicht mit Unterstützung von einem Roboter länger an meiner Wohnung sein kann, wer hat denn Zugang dazu und wer bekommt den und bezahlt den eigentlich die gesetzliche Krankenkasse oder ist denn nur Personen, die privat versichert sind, vorbehalten? Und dann findet so ein Gerät bei mir in den vier Wänden statt, wo sehr viel Privatsphäre ist. Das hat Kameras, Sensoren und Co. Stellen sich ganz viele Datenschutzfragen und rechtliche Themen. Und ich glaube, weil deine Ausgangsfrage war ja auch, wie schaffen wir das, dass wir da in Deutschland vielleicht auch stärker vorankommen, ist zum Beispiel aus meiner Sicht die öffentliche Verwaltung ist ein extrem wichtiger Akteur dabei, weil all diese Einsatzfelder müssen mit Sicherheit in Deutschland, wo alles gut geregelt ist, einen Genehmigungsprozess durchlaufen. Und das heißt, die Verwaltung kann hier stoppen oder sie kann auch fördern und ermöglichen. Das ist zum Beispiel auch was, warum wir glauben, dass das eine wichtige Zielgruppe ist, der wir frühzeitig sprechen müssen, weil es halt Ermöglichungsräume geben muss. Und auch dafür wären wieder ja solche Reallaboren in der realen Welt. Ich mag aber den Begriff des Labors nicht, weil das ehrlich gesagt dann immer noch so klingt wie in einem abgeschlossenen Testbereich, wo alles sicher ist. Und ich glaube, wir müssen einfach in die reale Welt. Da würden sich solche Themen ja zeigen und man könnte sie ausprobieren. Deswegen glaube ich, ist das so wichtig.
Auch nochmal so zum Thema Standortvermessung. Den Reifegrad, ja, von solchen Projekten. Sind wir da im Moment noch eher bei Pilotprojekten? Oder sind wir schon auch teilweise im echten Produktivbetrieb? Ich denke da zum Beispiel auch an die Landwirtschaft oder so. Also auf so einer Skala. Wo siehst du uns da aktuell?
Kann man pauschal nicht sagen. Mhm. Ich würde sagen, es gibt zwei große Entscheidungsaspekte dabei. Das erste ist, wen du fragst. Weil es gibt durchaus Akteure, die vielleicht auch stärker wirtschaftliche Interessen haben, die sehr stark sagen, das kommt in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Mhm. Und dann gibt's wieder Akteure, die vielleicht auch stärker aus dem Mechatronikbereich kommen und die nochmal stärker aus dem Hardwarebereich kommen und die sagen, das dauert schon noch eine Weile, weil die auch an vielen Stellen sehen, die KI-Entwicklung ist das eine, die Hardware, dass wir wirklich sagen, wir haben da lange Akkulaufzeiten, die überhitzen nicht die Dinger und Co. Das ist ja auch nochmal sozusagen ein Entwicklungsfeld. Also erstmal sozusagen von der Spannbreite, wann kommt das alles rein vom technologischen Stand? Hast du eine Spannbreite von 3 bis 10 Jahren? Natürlich gibt es mittlerweile schon Systeme und Einsatzfelder, wo du Physical AI-Anwendungen siehst und das ist in der Landwirtschaft. Wenn wir da auch teilweise mit unseren Mitgliedern sprechen, die sagen, das ist bei uns auf den Feldern schon. Das passiert,
genau,
das
so,
ist schon
also
da.
Ernteroboter oder Gießroboter oder Düngeroboter.
Ja,
ne, so.
Exakt.
Wenn wir so über Physical AI und digitale Transformation reden, dann, wir merken schon, landet man schnell bei so einer größeren Vision, wo man vielleicht hinkommen könnte. Also dass Deutschland, ich meine, wir sind eine Industrienation, wir haben hier unheimlich viel Industrialisierung erlebt. Hier stehen viele Maschinen, wir haben viele Unternehmen, die auch produzieren. Und jetzt habe ich natürlich schon die Frage, ist es auch eine Chance für Deutschland zu sagen, okay, wir haben viele Daten zum Beispiel hier, wir können hier nochmal aufholen oder auch nochmal einen ganz neuen Punkt machen in dieser Landschaft?
Das ist aus meiner Sicht absolut eine Chance auf ganz vielen Ebenen. Und auch da könnte man nochmal einen eigenen Podcast machen, weil ich versuche mal jetzt auf einen Bereich zu fokussieren. Wir haben einmal die Komponente des Physischen. Das ist also die Frage, wo kommen die physischen Geräte her? Das können Roboter sein, das können Drohnen sein, das können
Autos,
alles.
Autos, Maschinen, ne?
Exakt.
Ist da wirklich alles,
ja, also alles sozusagen. Das ist ja etwas, wo man überlegen muss, wo passiert das? Und dann haben wir den KI-Bereich. Und das ist sozusagen auch da die Entwicklung, wo kommen die Modelle her, wer entwickelt die? Weil KI, Physical AI-Systeme brauchen andere KI-Modelle, als das jetzt die sind, die wir tagtäglich von unserem Computer kennen, Large Language Models. Wir brauchen jetzt Systeme, die genau diese Handlungen steuern können.
Genau, so Foundation Models genannt, die dann anhand zum Beispiel von Bildern lernen.
Genau, und die halt vor allem müssen diese Systeme aber lernen, sich in der physischen Welt zu bewegen. Mhm. Deswegen finde ich eigentlich diesen Begriff Physical AI ganz passend, weil er diesen Bezug zur physischen Welt hat. Ich gebe ein simples Beispiel. Wir beide sitzen jetzt hier, gerade vor uns ist ein Tisch und da ist ein Glas. Und wir beide wissen, wenn wir dieses Glas umschütten, würde das Wasser in der physischen Welt hier runterfallen und das Glas würde vielleicht auf den Boden fallen. Der Roboter und dieses Modell, was ihm zugrunde liegt und ihm quasi diese Intelligenz gibt, muss erst lernen, was passiert denn? Also diese ganzen Gesetze der Physik, der physischen Welt. Und das ist wiederum was, wo einfach gerade noch sehr viel Entwicklung passiert. Also das ist was, wo durchaus auch mit den ganzen Daten, die in Deutschland vorhanden sind, könnte man hier sehr gut trainieren. Von daher liegt da definitiv auch eine Chance drin. Und vor allem sind das ja die Themen, die skalieren. Also das ist das, was du auch letztlich weltweit exportieren könntest, ja, wo du wieder als Deutschland auch durchaus eine führende Rolle einnehmen könntest oder als Europa. Und dann ist es das Zusammenspiel. Und was man auch nicht unterschätzen darf in diesem Physical AI-Bereich ist, dass genauso wie wir das bei Fahrzeugen brauchen, brauchen wir eine Infrastruktur, eine Support-Infrastruktur. Also das sind Fachkräfte und Experten in dem Bereich. Das ist aber auch zum Beispiel, ne, aufs Auto bezogen, Werkstätten. Oder wenn mal was gewartet werden muss und wir müssen quasi ein Update unserer bestehenden Systeme haben, dass wir zum Beispiel sagen, gut, dann muss der TÜV in Zukunft aber auch noch neue Geräte sich anschauen, weil es dann vielleicht die Roboter sind und die müssen nach bestimmten Kriterien geprüft werden. Also das ist sozusagen, es ist schon ein Ökosystem, was sich anpassen muss.
so Experten, Expertinnen nennen so drei große Bremsklötze in Anführungszeichen. Das eine, zu wenig Risikokapital in Europa. Zweitens, geschlossene Datensilos in Unternehmen, also dass Unternehmen nicht so gerne Daten teilen wollen. Und drittens, Fachkräfte, die ins Ausland abwandern. Siehst du diese drei Punkte und gibt es einen der Punkte, wo du sagst, das würde ich zuerst oder das würden wir als Verein, das würden wir zuerst angehen?
Ich glaube, alle diese Punkte sind schon relevant und wann ist man auch bereit, Risikokapital zu geben, ist, wenn man das Gefühl hat, das Land bietet auch gute Chancen, dass da dann auch echt was draus wird. Das heißt, da muss dann Politik ja auch mit ins Boot und ich glaube, da wären auch die Reallabore ein guter Case, wenn man sagen würde, man ermöglicht davon ganz viel, dass Unternehmen wiederum sagen, okay, aber wenn da wirklich realistisch gesagt wird, ey, wir wollen in diesem Themenfeld vorankommen und wir werden dort investieren und wir werden ermöglichen, dass du als Unternehmen nicht erst 10.000 Regularien irgendwie Hürden überhüpfen musst, um dann wirklich auch da Business mitzumachen, dann würde vielleicht auch das Risikokapital mehr fließen. Das ganze Thema Fachkräfte spielt natürlich auch mit eine Rolle. Wenn ich vielleicht als Physical AI-Experte sage, naja, aber in Deutschland habe ich nicht so richtig eine Chance, das alles in die Anwendung zu bringen, dann gehe ich vielleicht doch lieber in ein anderes Land, weil ich da das Gefühl habe, ich kann auch wirklich was bewirken. Also aus meiner Sicht hängt das ganz viel auch immer davon ab, ob Politik die Möglichkeitsräume schafft und das Land quasi dafür auch attraktiv macht. Mal so als steile These, Arbeitsthese, die wir bei uns im Verein ein bisschen intern vertreten, ist, dass wir uns fragen, ob die Geschwindigkeit in diesem Themenfeld nicht mehr von der Politik gemacht wird, als sie von der Technologie gemacht wird.
Okay.
Also was wir meinen ist, technologisch ist es wahrscheinlich, könnte es sehr viel schneller gehen, aber die Frage ist, inwieweit Politik die richtigen Weichen stellt und Dinge ermöglicht.
Mhm. Finde ich spannend und überraschend auch. Ja, ich höre ab und zu mal von Startups aus diesem Robotikbereich, dass sie halt zittern müssen, dass sie über die nächste Finanzierungsrunde kommen, ne? Und dass sie schon sagen, oh, es ist in Deutschland so schwierig, eben immer wieder an frisches Kapital zu kommen, währenddessen ich manchmal den Eindruck habe, aktuell im Silicon Valley in den USA ist so viel Geld da, dass die auch einfach alles machen oder auch Sachen machen, wo man sagen würde, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und einfach, weil so viel Geld irgendwie da ist, wie ist da dein oder euer Eindruck? Verlieren wir da einen Wettlauf oder sind wir hier in Deutschland halt einfach auf der realistischen Seite der Dinge?
Also ich glaube, man muss schon schauen, und wir reden jetzt gerade sehr viel über diese wirtschaftlichen Themen, für mich hängen die immer auch mit den gesellschaftlichen Fragen zusammen, aber jetzt um auf deine Frage dazu antworten, ich glaube schon, dass das ein Wettbewerbsthema ist und schon allein, wenn wir uns die Wirkmechanismen von diesen Systemen bewusst machen und wann hat denn jemand einen Wettbewerbsvorteil? Die Firmen, die aktuell real auf der Straße Fahrzeuge autonom fahren lassen, lernen gerade so viel über reale Situationen, über Interaktionen mit dem Menschen, über unvorhersehbare Situationen im Straßenverkehr, dass sie ihre Systeme einfach so viel verbessern können, dass sie natürlich einen Vorteil haben gegenüber Firmen, die nur in Laborumgebungen testen können. Und dann ist ja die Situation wieder, dass dieses Gelernte kann skaliert werden. Also ein Waymo kann genauso in Berlin die Autos fahren lassen. Rein vom Können, rein vom, weil das System gelernt hat, wie gut es ist. Es muss ein bisschen nochmal lernen, was sind hier unsere Regeln und Co. Und das ist bei all diesen anderen Anwendungsfällen eigentlich ähnlich. Und deswegen ist es schon wichtig, auch Daten in der realen Welt dann sammeln zu können für Startups, Unternehmen, Mittelständler, you name it, weil das einen Wettbewerbsvorteil hat, weil es skaliert und weil irgendwann die Systeme so gut sind von anderen, dass es schwer ist, sie einzuholen. Ja. Und das haben wir jetzt ja gemerkt im generativen KI-Bereich.
Ja, dass es dann so eine Winner-Takes-it-all-Situation gibt.
Ne? Genau, und das kann in der Landwirtschaft sein, im Vertical Farming, wenn man die beste Zusammensetzung, ne, und die besten Simulationen hat und man einfach irgendwann so gut ist und vielleicht auch so viel Zugang zu Rechenpower und Co. hat, dass man diese Systeme so skalieren kann, dass es schwer ist, für andere damit zu machen. Deswegen ist es wichtig, da frühzeitig halt irgendwie auch einen Schritt in dieses Feld zu bekommen. Und der Punkt, den wir dann aber angucken, ist, all diese Veränderungen, all diese technologische Transformationen führt zu Auswirkungen und Veränderungen in der Gesellschaft. Und die müssen auch gestaltet werden. Es geht nicht nur um die, sozusagen, wo das Geld lang fließt und welche technologischen Entwicklungen gut sind und was die Wirtschaft jetzt da tut, sondern die Frage ist dann, was macht das mit Gesellschaft? Was macht das mit Arbeitskräften, zu welchen Effekten führt das? Und diese Dinge frühzeitig zu durchdenken und mit Politik zu diskutieren, ist eine extrem wichtige Aufgabe und der nehmen wir uns an.
Mal so jetzt langsam so zum Abschluss kommend gefragt, wenn du jetzt so ein Budget hättest, ja, von, sagen wir mal, 100 Millionen Euro, um Deutschland in Richtung Physical AI zu schubsen, also in was würdest du oder in was würdet ihr investieren? Was ist wichtig?
Ich glaube, ich würde schauen, dass ich ja vielleicht gemeinsam mit unserem Netzwerk identifiziere, was sind denn 4 wirklich gesellschaftsrelevante Anwendungsfälle oder Anwendungsfelder, wo wir auch sagen, da wird vielleicht auch ein Problem mitgelöst. Ja? Und würde dann sagen, für diese Bereiche will ich reale Experimentierräume in einer Kommune, in einer größeren Stadt, irgendwo im ländlichen Raum schaffen und dann das Geld auch nehmen, um zu sagen, so, und was sind die Aspekte davon, wo wir gemerkt haben, da liegen die großen Mehrwerte für die Menschen, da macht es ihr Leben besser. Das heißt, die müssen wir skalieren. Wo sind die Vorteile für die Unternehmen, weil man vielleicht auch noch ganz neue Synergien gefunden hat mit den kleineren Firmen vor Ort oder so. Aber vor allem, glaube ich, brauchen wir reale Erfahrungen mit dieser Zukunftswelt, die gar nicht mehr so sehr Zukunftswelt ist.
Ja, spannend. Dankeschön. Schön, dass wir heute bei dir, bei euch sein durften. Ich könnte dieses Gespräch noch viel länger fortsetzen, aber wir machen mal einen Punkt, war sehr viel Stoff zum Nachdenken dabei.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, das zu teilen. In der Tat geht es mir auch so, dass ich auch gerade denke, es sind noch so viele Fragestellungen, die da offen sind und so viele Gedanken, die ich dazu im Kopf habe. Was ich merke ist, es motiviert mich total, weil ich sehe es als extremes Gestaltungsfeld. Und ich glaube, da ist ganz viel, was möglich ist und da liegt ganz viel Positives für Gesellschaft drin. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns damit beschäftigen.
Ja, danke dir. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuhören heute und fürs Dranbleiben. Jetzt könnt ihr uns noch einen großen Gefallen tun. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns in eurer Podcast-App. Schreibt gerne auch mal einen Kommentar, vergebt ein paar Sterne. Wir freuen uns da sehr drüber. Und bei Fragen oder Anregungen, schreibt gerne eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.